Willkommen zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
Heute reden wir über Folge 5, 6, 7 und 8 von The 50. Unter anderem sprechen wir darüber, ob Männer wirklich vom Mars und Frauen von der Venus kommen, darüber, wie Christina riecht und ob Freundschaft mit dem oder der Ex eine gute Idee ist oder nicht.
Okay, let's go! Dina.
Franzi.
Wie geht's dir?
Gut. Das ist hier die späteste Podcast-Folge, die wir jemals aufnehmen. Ich hoffe, das schlägt sich nicht in der Qualität wieder.
Niemals. Ich bin hier in den Schweizer Alpen und es ist so schön. Es kann nur gut werden.
Ja, das kann eigentlich sein. Ich glaube, mein größtes Problem ist, dass ich manchmal so gehemmt bin oder alles zu zerdenke und ich bin auch froh, dass man bei Podcast Sachen rausschneiden kann, denn tatsächlich schneiden wir immer unfassbar viel raus, weil ich dann immer nicht zufrieden bin und Sachen dann nochmal neue sage. Und ja, je müder man wird, glaube ich, desto mehr ist man ja ungehemmter, ne? Und desto mehr könnte ich mir auch vorstellen, dass ich mir einfach denke, so scheißegal, wir machen das jetzt einfach so.
Ja, ich glaube, das wird richtig gut. Und Dina, das stimmt, du bist schon richtig streng, aber weil dieser Podcast auch dein Baby ist und dadurch wird er auch richtig gut. Und ich glaube, dass es dadurch auch eine gute Dynamik ist zwischen uns. Weil du pushst uns zu Erfolgen.
Das müssen wir erst nochmal sehen. Aber Franzi, ich möchte nämlich mit den Hörerinnen ganz transparent sein. Und das ist eigentlich auch eine perfekte Überleitung, was du gerade gesagt hast. Dass ich vielleicht manchmal ein bisschen perfektionistisch bin. Denn letzte Woche, da habe ich ja versucht, dich zu pushen, dass wir die Folge nochmal ganz neu aufnehmen. Weil ich war nicht so froh. Also die Folge von The 50. Da habe ich dir ja ganz dramatische Nachrichten geschickt und dir gesagt, ich bin gerade am Schneiden und ich bin nicht zufrieden. Und das lag aber daran, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass wir euch, die HörerInnen, dass wir euch nicht so richtig abgeholt haben. Ne? Wir haben ja 4 Folgen besprochen und es war irgendwie so viel los und wir hatten so viel zu sagen. Aber andererseits dafür zu allem irgendwie nur ein bisschen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, es war alles unstrukturiert, ne? Und das hat mich fertig gemacht, denn ich bin Wissenschaftlerin, ich brauche eine Struktur, ich brauche eine Ordnung. Ich finde, das muss für mich so ganz klar sein, was los ist, was passieren wird. Es braucht eine Struktur. Und zum Glück haben wir die Folge dann aber trotzdem hochgeladen und nicht nochmal neu genommen. Und das Feedback, was ihr uns geschickt habt, das war auch echt durchweg positiv. Also anscheinend war es doch nicht so schlimm, sondern nur so schlimm in meinem Kopf. Und deswegen mache ich wahrscheinlich diese kleine Einleitung jetzt. Wahrscheinlich eher für mich als für euch, aber ich brauche das. Also, wir sprechen heute über die Folgen 5, 6, 7 und 8 und es sind 4 Folgen und in allen war ganz viel los und deswegen besprechen wir in dieser Podcast-Folge nur unsere persönlichen Highlights. Das heißt, manche Sachen, obwohl die spannend waren, müssen leider ausfallen und manche Folgen von diesen 4 besprechen wir nur ganz, ganz kurz, reißen die nur eben an und andere dafür viel ausgiebiger. Und weil so viel los war, habe ich halt auch nicht einen kompletten Deep Dive in ein Thema, wo ich von hinten bis vorne durch eine Studie leite, sondern schneide dafür halt mehr Sachen an, aber dafür nicht so tief. Aber offensichtlich wird es bei anderen Formaten auch wieder ein bisschen anders sein.
Ich fühle mich so schön durch die Folge durchgeleitet, jetzt schon, Dina.
Ja, fühlst du dich abgeholt?
Ich fühle mich so abgeholt.
Das freut mich.
Sollen wir dann starten mit Folge 5?
Wir starten ganz strukturiert in die Folge 5.
Also, was passiert, Dina? Die spielen Reise nach Jerusalem. Nennen wir das Kind beim Namen, ne? Und da ist es ja so, dass die alle davon ausgehen, und das hat mich ziemlich verwundert, dass die Männer darin besser sind als die Frauen, ne? Habe ich mich gefragt, wieso sollte das so sein? Konntest du das nachvollziehen?
Ich konnte das tatsächlich schon vielleicht ein bisschen nachvollziehen, weil ich mir gedacht habe, dass die vielleicht sich denken, okay, Männer sind darin besser als Frauen, weil die stärker sind und weil die Frauen einfach wegschubsen.
Mhm. Ja.
Was ja aber dann nicht bedeutet, dass sie besser sind, sondern dass sie einfach fieser spielen.
Ja, das dachte
weil
ich
eigentlich
auch.
Sollte Leute wegschubsen ja nicht erlaubt sein.
Genau. Man sollte ja flink sein. Eigentlich ist das ja das Skill, was da angeschaut wird und nicht Leute wegschubsen. Deswegen hat mich das ein bisschen aufgeregt.
Aber Franzi, das ist ja tatsächlich auch nicht das erste Mal, dass im Reality-TV wir solche, und nicht nur da, sondern auch im echten Leben, so plakative Aussagen hören, dass Leute sagen, oh, darin sind Männer besser, das können Frauen besser und dass oft ja ganz klar davon ausgegangen wird, dass es zwischen Männern und Frauen so ganz grundlegende, klare Unterschiede gibt. Und ich finde das eigentlich ein ganz, ganz guter Anlass, um sich jetzt mal zu fragen, ist das tatsächlich so? Was gibt es eigentlich wirklich für Geschlechterunterschiede zwischen Männern und Frauen?
Ja, voll. Also weißt du, woran ich direkt gedacht habe? An die Gender Similarity Hypothesis. Das sagt dir bestimmt noch was, oder?
Absolut. Und ich kann mir auch direkt vorstellen, welches spektakuläre Paper du uns berichten willst. Das zitiere ich nämlich nicht nur oft in meinen eigenen Forschungsergebnissen, sondern auch in meinem Alltag.
Ich lieb's. Dina, we talking Hyde 2005. Also, kurz zusammengefasst sagt diese Gender Similarity Hypothesis, dass sich Geschlechter ähnlicher sind, als wir denken. Also, dass die Unterschiede zwischen Männern und Frauen geringer sind als die Unterschiede zwischen einzelnen Frauen innerhalb der Gruppe von Frauen. Und was die auch sagt und was eben auch so gefunden wird, ist, dass diese ganzen Annahmen über Männer und Frauen zu mehr negativen Sachen führen, als dass sie uns helfen. Also sie haben hohe Kosten. Nämlich, weil dadurch, dass wir das annehmen, eben Stereotype gepusht werden, die eigentlich schädlich sind und dadurch auch dazu führen können, dass sowohl Männer als auch Frauen diskriminiert werden.
Und Franzi, wenn jetzt jemand genauso schön klugscheißern will wie wir, was hat denn Janet Hyde gefunden? Oder was hat sie überhaupt gemacht?
Ja, sie hat eine Meta-Analyse gemacht, nämlich ein Review aus 46 anderen Meta-Analysen, die sich anschauen, in was sich Männer und Frauen denn alles so wirklich unterscheiden und wie robust diese Effekte sind. Und dann hat sie basically gefunden, dass das alles überhaupt nicht so robust ist und viel weniger stark auch, als wir annehmen. Also es gibt schon Unterschiede, das findet man ja auch immer wieder in sowas wie Aggression. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Männer verhalten sich aggressiver als Frauen. Aber es ist eben alles nicht so in Stein gemeißelt, wie man denkt. Zum Beispiel, wenn man sich Videospiele oder so anguckt und Frauen nicht beobachtet werden, dann sind die auch gerne genauso aggressiv wie Männer.
Franzi, kannst du uns kurz erklären, du hast ja gerade gesagt, das ist eine Meta-Analyse. Vielleicht weiß nicht jeder, was eine Meta-Analyse ist.
Also eine Meta-Analyse ist eigentlich, wenn man sich anguckt, was gibt es denn für Experimente zu einer Fragestellung, und dann eine Meta-Analyse würde diese Effekte, die man findet, dann zusammenfassen und gucken, wie groß, und dann ausrechnen anhand von Formeln, wie groß ist denn der Effekt, den wir schätzen. Und da fließt so ganz vieles mit ein. Also auch, dass zum Beispiel in der Forschung ja Null-Effekte nicht publiziert werden. Also wenn man nichts findet, kein Unterschied, jetzt irgendwas, dass das dann in der Regel eben nicht zu einer Publikation führt, also nicht veröffentlicht wird und man dann nicht mehr darüber redet. Und dass das ja ein Problem darstellt, weil es dann ja nicht das ganze Bild abbilden kann von dem, was tatsächlich da ist. Wenn eben Forschende, die nichts finden, ja nie darüber sprechen. Und das alles kann eine Meta-Analyse anhand von so statistischen Methoden berücksichtigen und dann schätzen, wie groß ist denn wirklich der Effekt in einer Gesellschaft. Und das hat halt gemacht mit Geschlechterunterschieden.
Also um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wenn man eine Studie machen würde, würde man jetzt zum Beispiel und gucken will, gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, würde man sich vielleicht 100 Männer und 100 Frauen einladen, die testen und dann ausrechnen, finden wir einen Unterschied zwischen den beiden. Bei einer Meta-Analyse würde man sich durch die ganze Literatur kämmen, sich alle Studien raussuchen zu zum Beispiel, du hast gerade Aggressivität und aggressives Verhalten angesprochen, würde man sich alle Studien zu Aggressivität und Geschlechterunterschieden raussuchen und dann noch eine E-Mail an alle seine forschenden Freunde schreiben und sagen, hat jemand da schon mal ein paar Studien gemacht, die zu keinem Ergebnis führten und die ihr irgendwo in eurer Schublade noch liegen habt? Und würde dann auch noch sagen, bitte schickt ihr das auch nochmal all euren Freunden, die nämlich in diesem gleichen Feld auch forschen, und fragt die, ob die auch noch irgendwas in der Schublade liegen haben. Und dann schicken die dem meistens ihre Daten auch noch, weil das eigentlich ganz schön ist. Hast du nochmal eine Chance, dass vielleicht dein Name doch nochmal irgendwo erwähnt wird mit diesen Daten, die du da irgendwo rumliegen hast. Und dann, anstatt dass man eine Analyse macht von diesen Männern und Frauen, nochmal bei einer Meta-Analyse, analysiert man diese ganzen vorherigen Studien.
Mit den Effekten, die sie gefunden haben, ne?
Ganz genau. Und das ist dann natürlich ziemlich geil. Wenn man irgendwie sich einem neuen Thema annähert, würde man in der Forschung halt auch immer als erstes gucken, gibt's da zu diesem Thema schon mal eine Meta-Analyse? Weil eine Meta-Analyse natürlich immer toller ist doch mal als einfach nur eine Studie mit einer Stichprobe von, weiß ich nicht, 100, 200 Leuten.
Meta-Analyse beste.
Aber was ja jetzt diese Janet Hyde gemacht hat, wenn ich das richtig verstanden habe, die hat ja nicht nur eine Meta-Analyse gemacht, sondern eine Review von mehreren Meta-Analysen.
Ganz genau. Boah, Dina, das hast du so schön erklärt. Richtig geil.
Danke dir. Franzi, hast du schon mal eine Meta-Analyse gemacht?
Boah, noch nie. Und ich will das immer, weil ich finde schon, wenn man eine Meta-Analyse macht, ne, dann ist man eine echte Forscherin. Das ist immer so mein Bauchgefühl. Ich glaube, dann hat man es geschafft.
Total. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, war eine Mini-Meta-Analyse von meinen eigenen Daten. Man kann ja auch seine eigenen Daten Mini-Meta analysieren. Und dann halt, wenn man so ein Paper macht mit mehreren Experimenten, dass man dann von seinen Experimenten, auch denen, wo man dann vielleicht nichts findet, weil das passiert dazwischen dann auch mal, dass man die alle mit in so eine Mini-Meta-Analyse wirft. Aber so eine Meta-Analyse, ne? Also das machen ja manche Leute jahrelang, ne? Bis das dann mal fertig ist. Das ist ja einfach so ein Aufwand.
Eine Bekannte von mir hat eine Meta-Analyse dazu gemacht, ob geschlechtergerechte Sprache wirklich einen Effekt hat. Das vielleicht hier spannend für viele Zuhörenden, weil das fragt man sich ja ständig. Und sie hat gefunden, ja, hat es. Punkt. Also sie hat gefunden, geschlechtergerechte Sprache hat einen Effekt. Das bedeutet, wenn Frauen mit erwähnt werden oder auch andere Geschlechter, dann fühlen die sich tatsächlich auch stärker angesprochen. Und das ist nicht nur so, dass es einzelne Studien finden, sondern das findet man eben über die Studien hinweg. Es ist kein Rieseneffekt, aber ein moderater Effekt.
Das hätte sie mal an Markus Söder schicken sollen.
Ich habe mir überlegt, ich benutze jetzt immer das generische Femininum, wenn ich in Bayern bin.
Das finde ich eine absolut perfekte Lösung.
Dina, wir werden ein bisschen nerdy. Back to the 50. Also, was Hyde ja auch findet, ist, dass es halt total auf den Kontext ankommt, ob man Geschlechterunterschiede findet. Also, was ich eben gesagt habe, zum Beispiel mit der Aggressivität. Ja, Männer sind im Schnitt etwas aggressiver als Frauen, verhalten sich auch aggressiver. Das zeigen ja auch Statistiken über Gewaltakte. Aber wenn zum Beispiel Frauen im Videospielen sind, dann verhalten sie sich auch gerne aggressiver. Vor allen Dingen dann, wenn sie nicht beobachtet werden. Das ist generell sowas. So soziale Beobachtung spielt total mit ein, ob und wie Geschlechterunterschiede auftreten. Und deswegen ist der Kontext ganz, ganz wichtig, gerade bei diesem Thema.
Und von Sie, ich möchte unbedingt noch was zu Kontext und Messinstrumenten sagen. Denn das stimmt ja, ne? Obwohl Janet Hyde ja gefunden hat, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die sind gar nicht mal so groß. Gibt es ja trotzdem Studien, die zeigen, dass Männer und Frauen ganz, ganz anders sind. Ne? Dass sie andere Eigenschaften haben und dass sie sich auch ganz anders verhalten. Und zum Beispiel gibt es ja eine Vielzahl von Studien, die zum Beispiel zeigen, dass Frauen weniger risikobereit sind, schlechter räumlich denken können und zum Beispiel halt schlechter verhandeln. Und das hat man über viele Studien hinweg immer wieder gefunden. Und deswegen glaube ich, ist es wahrscheinlich auch, haben wahrscheinlich viele Leute schon mal gehört, dass das solche Sachen sind, wo Männer und Frauen sich ganz, ganz klar unterscheiden. Aber es gibt auch neuere Forschung, die uns halt viele von diesen eigentlich ganz fest angenommenen Geschlechterunterschieden hinterfragen lassen. Und das liegt nämlich daran, dass in den letzten Jahrzehnten die Gruppe der Forschenden halt viel diverser geworden ist. Und die Gruppe von neuen Forschenden, die beginnen halt so alte Messinstrumente und Definitionen zu hinterfragen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, Forschung war halt immer schon ein Männerverein. Und es ist, wenn man ehrlich ist, immer noch ein Männerverein, aber halt ein bisschen weniger als vorher. Aber, Franzi, was genau meine ich damit, dass alte Messinstrumente hinterfragt werden? Das ist ja wieder so ein bisschen abstrakt. Und ich finde, ein perfektes Beispiel ist halt Risikobereitschaft. Denn bei der Risikobereitschaft, da hat man jahrelang gefunden, dass Frauen weniger risikoaffin sind. Und hat sich dadurch halt auch zusammengereimt und so zurecht erklärt, wieso Frauen so selten in Führungspositionen sind oder reich werden oder was auch immer. Da sagt man halt, oh, Frauen, die gehen keine Risiken ein. Selber schuld. Wenn die Frauen nur risikobereiter wären, dann würde sich diese ganze Geschlechterungleichheit, würde sich alles von alleine regeln. Wir müssen einfach die Frauen verändern, die müssen mehr risikobereit sein. Aber vor ein paar Jahren kam ein hervorragendes Forschungsteam um die Ecke und die haben sich mal angesehen, wie Risikobereitschaft überhaupt definiert und dann auch gemessen wird. Und die finden, dass die Messinstrumente für Risikobereitschaft oft total biased sind. Ich glaube, auf Deutsch würde man vielleicht sagen, dass die fehlerhaft sind, die Messinstrumente. Und einmal kurz im Hintergrund, was ist ein Messinstrument? Das ist halt einfach so ein fancy Wort für eine Sammlung von Fragen, die benutzt werden, um dann eine Eigenschaft von jemandem zu messen. Das heißt, wenn man halt wissen will, ob jemand risikobereit ist, dann fragt man nicht, bist du risikobereit auf einer Skala von 1 bis 5? Sondern was man halt macht, ist, dass man so eine Liste von 10 Aktivitäten hat und dann fragt man bei allen die Versuchspersonen, inwieweit die bereit wären, das zu machen, auf einer Skala von 1 bis 5. Und dann errechnet man von diesen Antworten einen Mittelwert und das ist dann die Risikobereitschaft einer Person. Und das klingt jetzt so leger, ne? Einfach mal eben so 10 Fragen stellen. Aber hinter so Fragen, da stecken echt jahrelange Arbeit, Messinstrumente entwickeln. Das ist ein Riesending, ist, glaube ich, genauso schrecklich wie Meta-Analysen. ist unfassbar aufwendig, aber wenn man eins entwickelt, hat man als forschende Person halt echt den Jackpot gemacht. Denn im besten Fall benutzen dann 1000 Leute dein Messinstrument und dann wirst du halt ganz viel zitiert und das wollen alle Forschenden. Aber auf jeden Fall, eine Gruppe von Forschenden hat sich gefragt, wie toll sind eigentlich die Messinstrumente für Risikobereitschaft? Und Überraschung, gar nicht so toll, denn sie sind total maskulin. Also auf diesen Fragebogen zur Risikobereitschaft, wo gefragt wird, inwieweit würdest du folgende Dinge tun, stehen dann halt so Dinge wie ohne Helm Motorrad fahren, sein ganzes Geld bei Sportwetten oder Poker einsetzen, Extremsportarten machen oder halt ein Arbeitsmeeting unterbrechen.
Ich muss mein Mikro weghalten, weil ich so lachen muss. Bitte sprich weiter.
Es ist eigentlich richtig absurd, ne? Aber vor diesem Forschungsteam, ich glaube, das war auch 2018 erst, ne? Davor hat sich das halt noch niemand mal gefragt, ist das überhaupt hier eine ganz gute Idee? Obwohl die alle jahrelang an diesen Messinstrumenten rumgeforscht haben, ne? Aber ihr habt es wahrscheinlich jetzt auch schon gemerkt und Franzi lacht ja auch schon, das sind halt alles so Dinge, die stereotypischerweise mit Männern assoziiert werden, ne? Die für Männer gesellschaftlich akzeptierter sind und die Männer halt einfach generell viel öfter machen als Frauen. Ich kenne jetzt echt nicht so viele Frauen, die so viele Sportwetten machen. Ich kenne also, keine einzige.
Das ist wirklich witzig, ne? Und das ist dann Risikobereitschaft. Ja.
Total. Und natürlich findet man dann, dass Männer risikobereiter sind, wenn man Risikobereitschaft so definiert. Und was dann aber die Forscher gemacht haben, die haben halt für alle diese Dinge Sachen rausgesucht, die genauso gefährlich waren, aber stereotypisch halt eher mit Frauen assoziiert werden. Und dann hatten die so Beispiele wie zum Beispiel ohne Helm auf einem Pferd reiten, was tatsächlich viel gefährlicher ist, als man denkt, habe ich gelernt. Auf so extremen Diäten gehen, ohne dass man weiß, ob die sich überhaupt auszahlen. Oder auch sowas wie Leute mit ihren sexistischen Aussagen konfrontieren. Und
geil.
Wenn man Risikobereitschaft so misst, dann verschwinden auf einmal diese Geschlechterunterschiede.
Surprise, surprise.
Spannend, ne?
Boah, Dina, das ist geil.
Und Franzi, was ich auch noch dazu sagen muss, oft bei diesen ganzen Messinstrumenten zur Risikobereitschaft, das ist auch immer so eine Frage, wie wahrscheinlich das ist, dass man Sex ohne Kondom haben würde, ne? Und Männer natürlich viel häufiger als Frauen. Und dann anhand von sowas wird dann daraus geschlossen, dass Frauen risikoavers ist. Dabei ist das Risiko für Frauen bei ungeschütztem Sex einfach viel höher, ne? Schwangerschaft, Blasenentzündung, soziale Ächtung, weil wir ja alle wissen, eine Frau mit hohem Bodycount hat gar keinen Wert mehr. Also es ist völlig, völlig absurd. Ich bin ganz froh, dass da dieses Team von Forschenden kam und da mal aufgeräumt hat. Ähnlich lustige Geschichten habe ich tatsächlich noch zu Studien zu Geschlechterunterschieden bei räumlichen Denken, Mathe, Verhandeln. Aber das spare ich mir, glaube ich, jetzt noch auf. Vor allem, wenn ich auf die Zeit gucke.
Versprichst du mir, dass du das noch erzählst, bitte?
Das erzähle ich auf jeden Fall noch. Ich habe hier so eine Liste mit Sachen, die ich auf jeden Fall im Podcast mal erzählen will. Die ist sehr, sehr lang. Und es steht relativ weit oben, denn ich finde es großartig. Also es kommt auf jeden Fall noch, nur nicht heute.
Geil.
Aber jetzt mal die kurze Zusammenfassung. Die Gruppe der Forschenden muss diverser sein, denn jeder Definition bringen wir halt unsere eigene Perspektive mit ein. Und wenn nur mal weiße Männer Sachen definieren, ist es halt einfach ein Problem.
Ja. Und dann stellen die sich nämlich auch nur die Fragen, die sie sich gerne stellen wollen, ne? Und genau das wird auch untersucht.
Allerdings, und machen ihre eigenen Erfahrungen zu allgemeinen Erfahrungen.
Amen.
Aber Franzi, jetzt habe ich mich hier völlig verheddert in den Messinstrumenten, weil es ist auch einfach, das finde ich einfach ein wundervolles Thema. Und ich finde, das muss mal gesagt werden.
Das muss definitiv gesagt werden.
Denn wir nehmen zu oft einfach diese Messinstrumente einfach so hin.
Absolut. Ja, und wenn wir das dann einfach annehmen, dann hat das halt auch hohe Kosten. Das sagt ja halt auch in dem Paper. Zum Beispiel gibt es so einen Geschlechterunterschied, der immer mal gefunden wird. Das ist, dass Frauen eher so mit fürsorglicher Stimme sprechen und Männer mit moralischer Stimme. Und das ist auch sowas, was propagiert wird. Und das ist auch ein Effekt, der nicht robust ist. Das heißt, der nicht eigentlich so, wenn man sich die ganzen Forschungsstandards anguckt, eigentlich so nicht bestehen kann. Und das hat ja total hohe Kosten. Weil wenn man sowas die ganze Zeit propagiert, dann füttert man eben den Stereotyp, dass Frauen so viel wärmer sind als Männer. Und das hat wiederum ganz starke Auswirkungen, zum Beispiel am Arbeitsplatz. Wenn man Frauen und Männer einstellt und dann sich überlegt, wer ist jetzt geeignet für diesen Job und eben dann nur Männern moralisches und kognitiv anspruchsvolles Denken zutraut und die dann immer für kompetenter hält, dann ist das einfach ein Problem. Also meine Quintessenz ist, dass wir immer, wenn wir sowas hören, das einfach mal hinterfragen sollten und schauen sollten, glauben wir wirklich, dass sich das unterscheidet? Also hier jetzt auch, um nochmal auf The 50 zu kommen, die Reise nach Jerusalem. Ist es jetzt wirklich so, dass Männer das besser können als Frauen? Vielleicht, wenn sie sich aggressiver verhalten. Denn ein Geschlechterunterschied, den gibt's ganz bestimmt. Und der ist, dass im Durchschnitt Männer körperlich etwas stärker sind als Frauen. Und dann kann das natürlich bei der Reise nach Jerusalem sein, dass die mehr wegschubsen. Aber das ist auch so ungefähr das Einzige. Dass die schneller sind oder so, das ist schon wieder, glauben wir das wirklich? Wahrscheinlich nicht.
Franzi, ich hoffe, dass in Zukunft die Leute sich zweimal überlegen, wenn die mit so wilden Thesen wie Männer und Frauen sind ganz unterschiedlich um sich werfen. Und wenn es nur deswegen ist, weil die Angst haben, dass sie sich dann wieder so einen 20-minütigen Rant von uns reinziehen müssen.
Ich will eh immer so Menschen auch Angst machen. Ich finde das ganz gut.
Ja, ich glaube, wir sind nicht so angsteinflößend, bin ich ganz ehrlich. Aber Franzi, du hast ja schon angemerkt, dass das, wo Männer und Frauen sich tatsächlich unterscheiden, ist ja Aggressivität.
Ganz genau.
Und ich glaube, das ist auch eine sehr gute Überleitung zum Serkan. Denn den will ich schon ein bisschen als aggressiv beschreiben in dieser Folge. Denn der ist ja in dieser Challenge maximal abgefuckt. Und vor allem geht er dann ja auf Anna und Marius. Und ich glaube, der macht sie dafür verantwortlich, dass er rausfliegt.
Ja, und das finde ich auch so unfair. Und ich dachte mir auch direkt, ist das jetzt ein Zufall, dass er auf Anna und Marius geht, ne? Weil die Anna, die ist ja einfach so eine ganz Liebe. Das kann man ja nicht von der Hand weisen. Die ist super lieb und so ganz empathisch und ja. Und der Marius ist ja auch einfach ein super netter Lieber. Und ich habe das Gefühl, also für mich hat das Ganze, muss ich sagen, so ein nach unten treten Vibe. Und nicht, weil ich denke, dass Anna und Marius dem irgendwie unterlegen sind. Das glaube ich wirklich nicht. Sondern, weil ich glaube, die zwei sind super lieb. Und dass der sowas denkt wie, mit den beiden kann man es ja machen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das Gefühl hat sich bei mir auch breit gemacht. Total.
Macht mich sehr wütend.
Franzis hat mich auch sehr wütend gemacht. Und es tat mir auch wirklich leid für den Marius, dass da erstmal der Serkan schon so auf den gegangen ist. Vor allem, weil der Serkan ja, glaube ich, schon so ein bisschen so, zumindest wirkt es vielleicht für viele so, als hätte der da so ein bisschen so diese Führungsrolle eingenommen. Und dass der den Marius so fertig macht, ich glaube, das macht den Marius schon betroffen. Und für den Marius gibt er dann auch noch schlimmer weiter, ne? Weil da gibt er dann auch dieses Gruppenspiel und es verschläft der Marius dann. Und dann sind auf einmal alle gegen den und das hat mir echt das Herz gebrochen, ne? Ich wäre so gerne in diesen Bildschirm gekrabbelt und hätte dem eine große Umarmung gegeben. Die arme Maus.
Ja, ich auch. Das ist schon irgendwie krass gewesen, ne? Alle waren so sauer auf den.
Total. Und ich finde, man hat ihm auch echt angemerkt, dass dem das richtig nahe gegangen ist.
Mhm.
Ich finde, da sollten wir uns merken, auch wenn wir von jemandem richtig abgefuckt sind, wenn es so eine ganze Gruppe auf einmal auf eine Person geht, das sollten wir nicht machen. Das ist richtig fies.
Ja, das finde ich auch.
Ja. Ach,
generell immer so, wenn viele Menschen auf eine Person gehen, immer falsch.
Franzi, aber damit gehen wir jetzt schon in Folge 6.
Wir gehen jetzt einfach in Folge 6. Let's go. Folge 6. Da fliegen ja direkt welche raus, ne?
Ja, und es geht rasant weiter.
Es geht rasant weiter. Janine fliegt raus, Nico, Christina und Tobi. Und das ist echt hart, weil die Christina, die hat nur 2 Stimmen und die rastet ja komplett aus. Ich habe schon gesehen, die ist jetzt schon auch Stoff für Memes geworden, ne?
Und das ist nicht das erste Mal.
Ja, und das ist halt auch krass. Ich rede gerade hier von dem Unterschied, den man in Aggressivität finde zwischen Männern und Frauen, aber die Christina ist ein kleiner Gegenbeweis, denn sie schubst, sie rastet richtig aus, ne?
In der Forschung würden wir sagen, die Christina ist ein Outlier. Ein Ausreißer? Die Christina ist ein kleiner Ausreißer. Aus den Daten.
Dina, in so einem Boxplot, da wäre die das Sternchen da ganz oben, was einfach gar nicht mehr Teil von der Grafik sozusagen ist, ne?
Wo man tatsächlich sogar vielleicht rechtfertigen könnte, dass man die excluded vom Dataset.
Man würde.
Man würde es vielleicht machen, tatsächlich. Aber Franzi, bevor wir uns jetzt mehr auf diesen Ausraster gehen, mich hat ja eine Frage beschäftigt mich. Nämlich, wonach riecht die Christina?
Ich will es wissen.
Ich möchte es auch unbedingt wissen. Ich hätte gerne so eine Übersicht, welches Parfüm überhaupt jeder von diesen Reality-Stars benutzt, ne? Weil ich finde, dann könnte man sich das auch viel besser vorstellen. Ich finde, jemand sollte mal so eine Grafik machen oder vielleicht so eine Tabelle, wo eingetragen wird, wer wie riecht. Denn ich würde das wirklich gerne wissen. Und ich glaube, Christina, da ist mein Kopfkino natürlich wieder angegangen, ich glaube, die riecht wirklich sehr gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass die so einen Duft von Montal hat. Kennst du das?
Das kenne ich nicht.
Das ist ja so, ich falle ja oft in so Rabbit Holes, ne? Ich bin mal vor Jahren in so ein Rabbit Hole von Nischendüften gefallen. Und ich glaube, Montal ist jetzt tatsächlich gar kein Nische, nicht mehr so nischig, ne? Das gibt's ja fast an jeder Ecke. Aber auf jeden Fall ist es, ich glaube, traditionell gesehen ist es schon noch ein Nischenduft. Und ich glaube, sie benutzt entweder Starry Nights oder Arabian's Tonka. Also sehr süß, schwer, stark, so richtig in your face. Und ich glaube, der Flakon, der ist entweder so pink oder gold.
Geil. Also schon auch irgendwie so ein Königinnenduft, ne? Das finde ich geil.
Total.
Wir haben ja auch schon öfter über Düfte gesprochen, auch hier im Podcast und eher so über Pheromone und was Anziehung anmacht im Duft. Aber Duft ist generell einfach ein großes Thema, wo wir, glaube ich, auch immer wieder drüber sprechen können. Also nicht nur für die PartnerInnenwahl, sondern auch generell. Und ich musste direkt daran denken, an so Studien, die meine Chefin Sabine Chesney gemacht hat, die getestet haben, wann und unter welchen Düften Menschen besonders wahrscheinlich eingestellt werden bei Bewerbungsgesprächen. Und die hat gefunden, richtig krass, Dina, dass Menschen, die Männerparfüm tragen, eher eingestellt werden als Menschen, die blumiges Frauenparfüm, also oder Parfüm, was für Frauen, weiblich sozialisierte Personen erstellt wurde, tragen. Ist das nicht krass, dass wir Männlichkeit so stark mit Kompetenz assoziieren, dass sogar, wenn eine Frau ein Männerparfüm trägt, sie eher eingestellt wird als mit einem blumigen Parfüm?
Soll ich dir mal ein richtig witziges Funfact erzählen?
Tell me.
Ich war ja damals, oh Gott, es war 2017, glaube ich, ja, war ich ja bei euch für ein paar Monate in Bern in der Schweiz und habe mit euch zusammen herumgeforscht. Und da hat die Sabine nämlich auch schon von diesen Studien erzählt, bei so einem Mittagessen hat sie uns davon erzählt. Und seitdem habe ich nicht Männerparfüm, aber schon immer nur so Unisex-Parfüms getragen.
Ich auch. Ich benutze auch nur noch Männerdeo. Klar, ich will doch als kompetent durch die Welt gehen. Ich habe doch gar keinen Bock, dass jemand denkt, ich bin nicht kompetent. Klar, dass ich nutze das komplett für mich und ich glaube, bisher wirkt es. Keine Ahnung, nee, weiß ich nicht.
Auf mich hat es auf jeden Fall gewirkt. Ja, aber seitdem, diese Studie war der Grund, warum ich keine süßlichen Parfüms mehr habe. Also alle meine Parfüms sind so holzig, Moschus, auch sehr in your face. Ich habe mich neulich, ja, als du mir gesagt hast, ich würde so gut riechen, habe ich mich wirklich gefreut. Das habe ich nicht vergessen. Da zehre ich immer noch von.
Du hast auch wirklich gut gerochen.
Danke dir. Aber es war auch sehr eher maskulin, ne?
Ja.
Ich rieche eher maskulin und rauchig.
Du bist verrucht.
Aber jetzt zurück zu Christina. Wir sind wirklich unhinged heute ein bisschen, ne? Auf jeden Fall weichen wir die ganze Zeit ab. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht.
Die späte Stunde. Aber erzähl mal von Christina.
Ich glaube sehr, dass sie auf jeden Fall gut riecht. Aber wir müssen natürlich noch über was anderes sprechen, als nur über ihren Duft. Denn sie wird ja rausgewählt, sie hat nur zwei Stimmen. Und das fand ich schon wie, das hat mich schon betroffen gemacht, ne? Das ist ja nämlich auch fies. So ein bisschen wie so eine Klassensprecherwahl, wo man sich aufstellt und dann kriegt man irgendwie keine Stimme, ne? Und man weiß, okay, das sind eigentlich meine Freunde hier in dieser Klasse und trotzdem hat keiner mich gewählt. Das bricht ja einem das Herz einfach. Kann ich total verstehen. Und vor allem, wenn man das halt dieses Gefühl hat, man ist von FreundInnen umgeben. Aber was ich mir nämlich vorstellen könnte, ist, dass die Menschen vielleicht nett zu der Christina sind, eher so vorne rum und die deswegen halt auch denkt, dass das ihre Freunde sind, aber dass die Menschen eigentlich nur nett sind, weil die eigentlich Angst vor ihr haben.
Das ist schlimm. Aber ich glaube, das ist oft so mit Menschen, die so ein bisschen aggressiv sind, dass die halt einfach nicht genau, also die Menschen dann, die anderen Menschen nicht so ehrlich sind irgendwie auch, weil man nicht weiß, sind die jetzt aus Ängstlichkeit nett oder einfach, weil die einen wirklich mögen, ne?
Total, ja. Und Franzi, auch schon bei den Formaten davor, da hat sich bei mir immer wieder so ein Gefühl breit gemacht, dass die Christina eigentlich so eine ganz zarte, zerbrechliche Seele ist, die wahrscheinlich auch total mit so Unsicherheiten zu kämpfen hat. Und den ganzen zarten, weichen Kern, ich glaube, den versucht die einfach zu beschützen, mit aller Kraft, mit aller Aggressivität, mit Beleidigungen, mit Handgreiflichkeiten. Ich habe immer das Gefühl, dass sie halt so einfach um sich schlägt, ne, so metaphorisch und leider auch tatsächlich. Und ich muss ja sagen, ich hätte auch Angst vor der Christina. Ich hätte Angst, dass so ihre Unsicherheit und die daraus resultierende Wut, dass sie die unberechenbar einfach macht. Und woran ich auch direkt gedacht habe, es gibt ja oft, ne, diese Mädchenklicken. Hattet ihr das auch in der Innenstadt? Wo man so Angst hatte, mit denen Augenkontakt zu haben, weil die halt unberechenbar waren.
Also auf meiner Schule hatte ich das nicht, aber ich glaube auf anderen Schulen in Köln schon.
Bei mir war das auf jeden Fall so. Und jetzt im Nachhinein macht es halt auch Sinn, ne, dass die so waren. Denn über die Jahre hat man halt von diesen Mitgliederinnen, von diesen Mädchengangs halt auch so Geschichten gehört und deren Backstory. Und es hat total Sinn gemacht, dass sie so aggressiv und sauer waren und das Gefühl hatten, dass sie sich beschützen müssen. Hat Sinn gemacht, dass sie so ihren weichen Kern versucht haben, mit so aller Gewalt zu beschützen. Aber ja, genauso wirkt Christina auch auf mich. Und ich finde tatsächlich, dass der Max Bornmann, dass er das echt süß gemacht hat, ne? Weil ich glaube, die brauchte einfach eine dicke Umarmung. Und das Problem ist ja aber, dass dadurch, dass sie so um sich schlägt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie das kriegt, was sie eigentlich möchte, nämlich eine dicke Umarmung, die sinkt ja total.
Und Dina, das ist halt ja immer so, ne? Dass die Menschen, die sich irgendwie so am aggressivsten und am so für andere am anstrengendsten verhalten, dass die eigentlich die sind, die wirklich, ja, wie du sagst, halt ganz stark ihren Kern beschützen wollen und eigentlich darunter so total verletzt sind. Deswegen finde ich das immer so witzig, wenn so Leute, die sich so verhalten, so denken oder auch so sagen, ja, ich bin so die krasseste Person, wo ich denke, ja, also aus psychologischer Sicht bist du einfach eine sehr sensible Person gerade und ja, hast halt ganz viele Ängste irgendwie, ne?
Aber umso schöner fand ich, dass der Max das wirklich so durchschaut hat und in der dicke Umarmung gegeben hat. Man hat ja auch, finde ich, gemerkt, das hat ja richtig geholfen. Oder hat es zumindest von außen so mein Eindruck.
Hatte ich auch das Gefühl. Gehen wir weiter zu Folge 7.
Wir gehen in die Folge 7.
Was hast du gedacht?
Ich habe mich erstmal gewundert, dass die Paulina doch erst 26 ist. Ich habe irgendwie gedacht, die wäre schon älter. Und es ist mir einfach aufgefallen, ich habe mit 26 die Promotion angefangen. Und da habe ich mich kurz gedacht, vielleicht wäre ich auch lieber ins Trash-TV gegangen, ne?
Dina, jetzt hältst du schon wieder Menschen davon ab, junge Frauen davon ab, in die Wissenschaft zu gehen. No.
Nee, meinst du nicht, dass Trash-TV eine gute Alternative zur Wissenschaft ist?
Das frage ich mich ja, seit wir diesen Podcast machen und ich vielleicht Princess Charming werde. Aber ich glaube, man sollte schon beides verfolgen.
Ich sehe da viele Parallelen. In beiden Sachen rutscht man in so eine Parallelwelt voller verrückter Menschen ab. Und es ist ganz schwierig, da wieder rauszukommen.
Dina, das so war.
Ich kann dir nicht sagen, was besser ist. Ich weiß es nicht. Und genauso viele Leute weinen in der Wissenschaft wie im Trash-TV. Muss man
schon
sagen. Auch
das ist wahr. Und im Trash-TV verdienst du halt mehr, ne? Glaube ich. Wenn Total. Du Influencerin bist und die ganzen Collabs, ey, ohne Scheiß, ich glaube, das ist höher als ein Forscherinnengehalt.
Ja, und die Depressionsraten? Okay, nee. Die Wissenschaft ist ganz hervorragend. Alle jungen Frauen sollten in die Wissenschaft gehen.
Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir gerade an Glaubwürdigkeit verlieren, wenn wir das immer wieder sagen, wenn wir erstmal immer über die Wissenschaft ranten und danach sagen, aber Forschung ist ganz toll. Aber Forschung ist ganz toll, Dina. Ohne Scheiß, dass du bezahlt dafür wirst, dass du Ideen, crazy Ideen, die du in deinem Kopf hast, auch noch wirklich testen kannst und gucken kannst, was ist da denn wirklich dran. Und dass du das aufschreiben kannst und darüber sprechen kannst. Und dann, wenn irgendein scheiß Dude um die Ecke kommt und dir sagt, du bist doch dumm. Du sagen kannst, nein, weil ich habe Daten dazu und ich weiß das. Das ist geil.
Du hast recht. Das stimmt. Aber Franzi, mein zweiter Gedanke war, ist die Eva tatsächlich noch in den Chris verliebt? Das habe ich mich schon gefragt, weil ich weiß gar nicht mehr genau die Backstory. Ich glaube, irgendjemand behauptet das, ne? Weil es gibt ja da so einen Streit und irgendwie Carina ist auch noch involviert. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Aber was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass jemand sich fragt, ist die Eva noch in den Chris verliebt? Und ich habe mir eigentlich gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Ne? Du kennst ja gar nicht deine ganze Backstory, aber was ist denn so dein Eindruck, ohne dass du die kennst? Glaubst du, die Eva ist noch in Chris verliebt?
Ich würde sagen, nein. Also ich würde nicht sagen, dass die Eva noch in den Chris verliebt ist. Aber ich würde sagen, die Eva ist nicht gelöst vom Chris. Das ist was anderes. Ich würde nicht sagen, die Eva wünscht sich eine neue Beziehung mit dem Chris. Aber es ist nicht so, dass sie Frieden mit der ganzen Story gefunden hat. Ich habe das Gefühl, mit ihm zu sprechen, macht schon noch ziemlich viel mit ihr.
Es ist ja aber andererseits auch schwierig, sich von jemandem zu lösen, mit dem man gleichzeitig aber immer verbunden sein wird.
Das ist auch super schwierig, weil das ist ja auch ein total praktischer Grund, um zum Beispiel mit einem Ex-Partner, mit einer Ex-Partnerin auch noch befreundet zu bleiben, wenn man ein Kind zusammen hat. Ich habe mich gefragt, was könnten denn andere Gründe sein, um mit Ex-Personen in Verbindung zu bleiben? Und dann bin ich in Recherchemodus gegangen.
Franzi, dieses ganze Thema von Ex-Partnern, sollte man mit dem Ex befreundet bleiben, wie geht man nachher mit einem Ex-Partner um, ist ja auch ein Thema, was in der Folge 9 auch nochmal aufkommt, ne? Nämlich in dieser Situation zwischen Diogo und Vanessa. Und also eigentlich perfekter Anlass. Wir haben so viele, wir haben zwei Ex-Couples, wo man sich fragt, wie ist der Status zwischen euch?
Ist da noch was? Ist es eine Freundschaft oder hasst ihr euch? Kann alles sein, ne?
Ganz genau. Deswegen bin ich aber jetzt ganz gespannt zu hören, was deine Recherche zu befreundet sein mit dem Ex ergeben hat. Erzähl mir alles darüber.
Ja, Dina, ich erzähl dir alles darüber. Und zwar jetzt erstmal Frage an dich. Was glaubst du, wer bleibt mit Ex-PartnerInnen eher noch befreundet? Also jetzt erstmal so, sagen wir mal an demografischen Eigenschaften, sowas wie Alter, sexuelle Orientierung. Du weißt, was da demografische Daten sind.
Also das ist eine gute Frage. Bevor wir zu den demografischen Sachen kommen, ich würde erstmal tippen, oder mein Bauchgefühl würde sagen, dass ob man mit einem Ex-Partner befreundet bleibt oder nicht, oder einer Partnerin, dass es vor allem darauf ankommt, wie man sich getrennt hat. Denn ich könnte mir tatsächlich vorstellen, je dramatischer die Trennung, desto weniger wahrscheinlich, dass man befreundet bleibt. Und jetzt gerade war mein erster Gedanke, dass vielleicht, wenn beide okay waren mit der Trennung, dass man dann eher befreundet bleibt. Aber andererseits, jetzt gerade denke ich auch, vielleicht, auch wenn eine Person nicht okay ist mit einer Trennung, vielleicht bleibt man dann auch eher befreundet, um quasi noch so ein Schlupfloch zu lassen, dass man das vielleicht doch wieder starten könnte. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Also da sehe ich viele Möglichkeiten, unter welchen Umständen man am ehesten befreundet bleibt. Und jetzt, wenn ich mir Gedanken darüber mache, wer bleibt eher befreundet, würde ich wahrscheinlich denken, dass Leute, die konservativer sind, eher nicht befreundet bleiben, als Menschen, die eher weniger konservativ sind. Weil ich mir vorstellen würde, dass das in so ein konservatives Bild nicht so richtig reinpasst.
Ja, also Dina, da steckt schon ganz viel drin in dem, was du gesagt hast. Also das Erste, was die gefunden haben in diesem Paper, ist, dass Menschen, die mit ihren Ex-PartnerInnen in Freundschaften bleiben, dass die im Schnitt 2 Jahre länger zusammen waren als solche, die das nicht tun. Das ergibt ja irgendwie auch Sinn, ne? Also eine längere Beziehung, tiefere Bindung, okay, man bleibt eher befreundet. Finde ich noch irgendwie nachvollziehbar. Jetzt frage ich dich, glaubst du, extrovertierte oder introvertierte Leute bleiben eher befreundet?
Oh, das weiß ich nicht. Kann ich gar nichts sagen.
Es sind tatsächlich eher introvertierte Menschen, die wahrscheinlicher in Freundschaften mit ihren Ex-Personen bleiben. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, Extrovertierte, die sind ja eher so offen und reden viel und keine Ahnung und sind ja vielleicht generell auch offener. Aber es ist nicht so. Es sind eher die Introvertierten, die in Verbindung bleiben. Dann, was glaubst du? Eher sozial verträglicher oder sozial unverträglichere Personen bleiben eher mit ihren Ex-PartnerInnen befreundet?
Sozial verträglich.
Das ist wahr. Ja, und ich habe das Gefühl, also als ich das gelesen habe, dachte ich, das hat vielleicht auch viel mit so den anderen Personen nicht auf den Schlips treten zu tun, ne? Dass man so, ja, man ist sozial verträglich, es ist einem wichtig, auch was andere denken, und dann bleibt man vielleicht auch eher in so einer Verbindung, auch wenn viel Kacke passiert. Dann, was denkst du? Eher gewissenhaftere Personen oder eher Menschen, die nicht so gewissenhaft sind, also denen es nicht so wichtig ist, Regeln zum Beispiel zu verfolgen, bleiben mit ihren Ex-PartnerInnen in Verbindung?
Ungewissenhaft.
Richtig. Die Wilden bleiben in Verbindung. Das fand ich auch super spannend. Und eine andere Sache, die gefunden haben, ist, dass Menschen, die Teil der LGBTQI+-Community sind, dass die auch eher mit ihren FreundInnen in Verbindung bleiben. Und da muss ich natürlich sehr lachen, weil ich ja Teil dieser Community bin und das sehr mitbekomme live. Und wirklich, es ist halt so, ne? Alle kennen alle über Ecken, weil sie irgendwen schon mal gedatet haben. Und alle sind auch trotzdem noch befreundet, obwohl ganz krasse Sachen auch passiert sind. Aber das ist kein Ausschlusskriterium, dafür befreundet zu bleiben oder sich weiter zu daten. Und meine Vermutung ist, dass es so ist, weil die Community halt einfach auch nicht so groß ist und du da eigentlich auch einfach gar keine andere Wahl hast, als sich am Ende dann doch mit allen noch gut zu stellen und eben befreundet zu bleiben. Fand ich sehr witzig, das zu lesen.
Das ist ja eher die weniger optimistische Erklärung, ne? Ich hätte mir jetzt gerade, wo du es gesagt hast, war mein erster Gedanke. Vielleicht ja aber auch, weil das in der LGBTQI+-Community eher so ein Ding auch ist, dass man mit gleichgeschlechtlichen Menschen einfach befreundet ist. Obwohl zwischen Männern und Frauen ist ja schon, also es gibt schon, ich bin schon oft überrascht, dass es mehr Menschen gibt als gedacht, die sagen, es gibt keine echte Freundschaft zwischen Männern und Frauen. Oder Männer und Frauen können nicht befreundet sein.
Ja. Okay, das ist natürlich auch noch eine Begründung. Ich glaube, das kann auch so stimmen, wie du sagst, Dina. Es ist wahrscheinlich wieder beides.
Deine Erklärung hat schon mehr Sinn gemacht.
Ich glaube, es macht beides Sinn. Und was vor allen Dingen für LGBTQI+-Menschen ein Motiv ist, um in der Bindung zu bleiben, also um befreundet zu bleiben mit Ex-PartnerInnen, ist das Motiv der Sicherheit. Also diese Forschenden haben auch eine Skala entwickelt und haben geguckt, was sind denn so, die haben jetzt 4 Gründe gefunden, um in einer Freundschaft mit einer Ex-Person zu bleiben. Und für LGBTQI+-Personen war das Motiv, was vor allen Dingen so hoch angegeben wurde, die Sicherheit. Also damit ist sowas gemeint wie emotionale Unterstützung, Rat und Vertrauen, und dass man die Person als Mensch nicht verlieren will. Und das ist ja eher wieder deine Begründung, ne? Dass man einfach auch befreundet ist. Dieses Motiv der Sicherheit haben tatsächlich auch Frauen eher angegeben als Männer. Also dass Frauen eher, weil sie sich noch emotionale Unterstützung und all diese Dinge versprechen, mit Ex-PartnerInnen befreundet sein wollen als Männer. Aber auch Menschen, die eher offen sind für neue Erfahrungen, geben dieses Motiv stärker an. Dann gab es noch das Motiv der Höflichkeit. Damit ist sowas gemeint wie Konfrontation vermeiden und niemanden wehtun wollen. Was glaubst du, welche Art von Menschen sind deshalb eher noch mit ihren Ex-PartnerInnen befreundet?
People pleaser.
Ist nicht ganz falsch. Da ist was Wahres dran. Also die haben jetzt nicht People pleasing gemessen, aber die haben anxious attachment. Also die haben jetzt nicht People pleasing gemessen, aber die haben einen ängstlichen Bindungsstil gemessen. Und das ist tatsächlich so. Ja, das ist so, dass Menschen, die einen ängstlichen Bindungsstil haben und für alle, die nicht genau mehr wissen, was das ist, wir haben in ein paar Folgen vorher schon darüber gesprochen und wir haben auch eine Grafik dazu auf Instagram. Aber Menschen, die eher ängstlich sind in der Bindung, die bleiben tatsächlich eher aus Höflichkeit noch mit ihren Ex-PartnerInnen befreundet. Krass, ne?
Das ist aber spannend.
Und Menschen mit einem ängstlichen Bindungsstil bleiben auch eher mit ihren Ex-PartnerInnen befreundet, weil die noch, das ist nämlich das letzte Motiv, was diese ForscherInnen gemessen haben, weil die noch unerfüllte romantische Bedürfnisse haben. Also die hoffen dann halt heimlich doch noch, dass irgendwie noch was geht, ne? Die wollen den Sex dann nicht verlieren, die wollen nicht allein sein und die wollen weiterhin hoffen. Lina, da fragt man sich natürlich bei all diesen Ergebnissen, ist es eine gute Idee, mit seinen Ex-PartnerInnen befreundet zu sein? Was denkst du?
Es kommt drauf an.
Ganz genau. Das ist auch das, was die Forschung sagt, oder zumindest dieses Paper. Und zwar, es kommt drauf an, warum man das macht. Das heißt tatsächlich für alle Zuhörenden da draußen, falls ihr Bock habt, mit euren Ex-PartnerInnen befreundet zu sein, fragt euch vielleicht einfach nochmal, wieso möchte ich das gerade? Möchte ich mit dieser Person befreundet sein, weil ich noch ungeklärte romantische Wünsche habe und eigentlich heimlich noch hoffe? Denn das zeigt auch dieses Paper, es ist eine schlechte Idee, das führt nämlich langfristig zu mehr Konflikten. Dann das andere Motiv war ja Sicherheit und praktische Gründe. Das war ja hier auch der Fall bei Eva und Chris, ne? Also man hat Kinder zum Beispiel zusammen, das sind so praktische Gründe. Das kann gut klappen, zeigt auch die Forschung. Dann befreundet zu bleiben aus höflichen Gründen, also einfach weil man die andere Person nicht vor den Kopf stoßen möchte, ist nicht ein Grund, der jetzt zu super viel mehr Konflikten oder sowas führt, aber ist was, was die gefunden haben, was vermutlich einfach nicht so lange hält. Also ist jetzt nicht großartig problematisch, passiert auch nichts Schlimmes, aber ist jetzt auch nicht so vielversprechend. Also vermutlich hält diese Freundschaft dann einfach nicht so lange an, aber ist ja auch okay. Also Leute, geht einfach immer nochmal in euch und fragt euch, was sind denn die Motive, mit jemandem befreundet zu bleiben oder nicht. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite.
Und ich glaube, in dem Fall von Eva und Chris macht es ja schon Sinn, wenn die noch so eine freundschaftliche Ebene haben. Und obwohl, Franzi, ich muss dich kurz spoilern. Ich habe mir nämlich, die Eva hat auch noch einen Podcast, das habe ich mir kurz angehört. Und da erzählt sie nämlich, dass der Grund, warum sie jetzt so sauer war, nämlich war, Gott, ich hoffe, ich kriege das richtig zusammen. Ich glaube, weil sie zu dem Zeitpunkt wieder was am Laufen hatten. Also waren es tatsächlich auf deiner Skala gar nicht nur die praktischen Gründe, sondern vielleicht auch noch doch die noch unerfüllten romantischen Bedürfnisse. Und da würden wir ja wieder dann hören, das ist keine gute Idee, ne?
Leute, ist keine gute Idee. Boah, das ist krass.
Und aber auch irgendwie, ich glaube, sie war ein bisschen sauer, weil sie gedacht hat, dass das Thema werden würde in der Sendung, weil das da wohl auch schon aufkam. Aber dann haben sie es nicht reingeschnitten. Und da sind wir schon wieder bei meinem kleinen Rant von letzter Woche. Ich glaube, dass es besser gewesen wäre, wenn es ein bisschen weniger Menschen gehabt hätte in der Show und wir dafür ein bisschen mehr von allen erfahren hätte, weil das ist doch ein Kracher. Das hätte ich schon gerne gewusst.
Absolut. Das hätte ich wirklich gerne gewusst. Das wäre voll relevant gewesen, auch für einen kleinen Ausraster, ne?
Total, weil so denkt man ja, okay, das ist jetzt ein bisschen crazy alles.
Und sie ist ja eigentlich dann gar nicht crazy. Das hat ja noch eine ganz andere Ebene, von der wir gar nichts wissen.
Was aber auch noch passiert ist, die Julia fliegt raus in dieser Folge. Und ich finde, der Serkan verhält sich total daneben und redet ja dann noch die ganze Zeit so dazwischen. Und weißt du, was ich ganz komisch finde und was ich wirklich nicht verstanden habe? Der Serkan, der ist ja so, der hat ja eine klare Taktik und der ist ein Taktiker und die hatte der auch schon im Sommerhaus. Und das habe ich da auch immer verteidigt. Der hat ja ganz viel Hate dafür gekriegt. Und ich habe Podcast, habe ich ja auch schon immer gesagt, ich finde das okay. Ich finde okay, wenn jemand eine Taktik hat, das ist ja auch eine Spielshow. Ist ja gar kein Problem. Aber was ich komisch finde, ist, dass der das Gleiche, dass die Julia eine Taktik hat, dass der das jetzt so maximal mitnimmt und der jetzt so maximal sich so unsympathisch verhält. Ich würde doch einfach, Ich würde denken, dass wenn er rauskriegt, dass jemand anderes auch eine Taktik fährt, so wie er halt auch, dass er dann sagt, ja, die beste Taktik wird wohl gewinnen und dass er es vielleicht ein bisschen lockerer nimmt. Aber das macht er ja überhaupt nicht, ne? Und also, ja, für mich ist es einfach maximal unsympathisch, wie er sich verhält. Und ich finde aber echt toll, wie locker und wie cool die Julia dabei bleibt, obwohl der sich so daneben benimmt.
Unscheiße, ich fand es auch richtig krass. Und ich dachte noch, vielleicht ist es auch einfach, weil von Frauen ja auch immer so erwartet wird, ne, dass sie eher so lieb sind und nett sind. Und das ist natürlich auch, wenn man da strategisch vorgeht, das ist nicht lieb. Man möchte gewinnen. Die möchte gewinnen, die Julia. Und das scheint ja total viel in ihm auszulösen. Fand ich auch super krass.
Ich habe gemerkt, dir lag das Wort triggern auf der Zunge, ne?
Es lag mir auf der Zunge und wir haben letzte Folge drüber geredet, dass wir das nicht so oft benutzen wollen, wenn es nicht um ein Traumata geht. Und hier handelt es sich tatsächlich nicht um ein Traumata von mir, sondern es hat mich einfach nur wütend gemacht.
Und ich finde das hervorragend, wie du da so vorbildlich vorangehst.
Vielen Dank.
Aber ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, und ansonsten sind ja noch raus die Anna, die aber nicht beim Follower-Wachstum verloren hat, wie ich in unserer Statistik gesehen habe.
Das stimmt, wunderbare Statistik.
Ganz genau, die Theresia, der Leon, Sam und Eva. Ich finde es krass, immer wieder bei diesem Format zu sehen, wie schnell die alle weg sind. Ich habe das Gefühl, das ist so ein rasantes Format. Wir nehmen hier so Folgen auf und zack, 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 sind die alle weg.
Und Franzi, das war's jetzt aber auch mit dieser Folge schon, ne?
Ja, das war's.
Und damit war das auch unsere Podcast-Folge für heute. Franzi, dafür, dass es so spät war, finde ich, haben wir es eigentlich jetzt noch ganz gut hingekriegt.
Ja, ganz ehrlich. Also man sagt ja auch immer, nach müde kommt doof.
Ach ja?
Ja, man sagt das. Und ich glaube, nach müde kommt locker flockig. Ich finde, wir sollten da mal abstimmen lassen, weil vielleicht ist das auch so ein Ding. Wir sind so ein Nachtpodcast dann.
Ihr könnt ja mal, wir machen so eine Abstimmung bei Spotify, wo wir reintreiben, war diese Folge besser als sonst? Gleich oder schlechter als sonst?
Aber auch ganz generell freuen wir uns immer über Feedback und wenn ihr uns schreibt.
Aber nur Nettes.
Nur Nettes. Wir hassen.
Das Leben ist schon schlimm genug.
Das Leben ist schlimm genug und wir hassen Hass. Wir hassen Hass. Wir möchten keine Hate-Kommentare, aber wir möchten sehr gerne immer, dass ihr uns auch gerne konstruktiv Feedback, was ihr gerne hören wollt, welche Themen euch noch interessieren, wie ihr den Podcast findet und all sowas.
Und Franzi, ich glaube, im April müssen wir öfter mal später aufnehmen, denn es ist ja so viel los im Reality-TV-Kosmos. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles machen sollen. Wir haben es auch noch uns gar nicht richtig überlegt. Also wir können euch noch gar nicht richtig sagen, was machen wir, wie, wann überhaupt. Wir können, es sind ja drei Highlights jetzt. Temptation Island, Prominent getrennt und Kampf der Reality Stars. Und wir werden das nicht alles machen können.
Nein. Aber vielleicht ändert sich das Ganze, wenn ihr uns 5 Sterne gebt bei Spotify, Apple Podcast, überall, wo ihr uns bewerten könnt, wenn ihr die Glocke aktiviert, so, dass wir uns Unterstützung holen können, zum Beispiel zum Coden der Folgen.
Oder einfach so, wenn ihr das alles macht, dann können wir vielleicht auch einfach unsere normalen Jobs kündigen und dann machen wir nur noch den ganzen Tag, reden wir dann nur noch über Reality TV und dann lassen wir einfach gar kein Format mehr aus. Das wäre natürlich der Traum. Ich weiß nicht, ob wir das bis nächste Woche noch schaffen. Aber wir können es ja immerhin probieren.
Ganz genau. Dina, ich freue mich auf nächste Woche.
Bis nächste Woche, Franzi.
Bis nächste Woche und gute Nacht.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.